Sei dankbar für jeden Einwand, den du bekommst. Und wenn du es gut machst, verwandelst du ihn in ein Verkaufsargument.
Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DIKT-Experten-Talk. Heute sprechen wir mit Klaus Tarrach. Klaus Tarrach ist nicht nur Vertriebsprofi, er war selber CEO eines großen Unternehmens und er hilft jetzt Unternehmen bei der Positionierung und sein Motto ist von gut zu besser or from good to great. Herzlich willkommen, lieber Klaus.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Nikolai, und ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir ein paar spannende Fragen und Antworten zu besprechen, die du dir im Vorfeld ausgedacht hast. Und da habe ich mir gedacht, wenn der so schlaue Fragen im Vorfeld formuliert, könnte der eigentlich auch Vertriebstrainings geben.
Na, ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Aber vielleicht lerne ich ja noch was. Einer deiner Sätze ist, für die Kunden nie wieder austauschbar zu sein. Mhm. Aber ich finde, gerade heutzutage mit der Vergleichbarkeit über sozialen Medien sind die meisten ja sehr austauschbar. Was ist denn der häufigste Fehler, der dir in der Beratung begegnet, bei der Positionierung von Unternehmen, wie können die sich wirklich noch differenzieren heute?
Also spannend ist, und danke für die Frage, dass es tatsächlich so ist, steht ja auch in meinem LinkedIn-Profil, nie wieder austauschbar. Und ich denke mal, einer der Hauptgründe ist, dass man sich einfach nicht die Arbeit gemacht hat, den wahren USP oder den Kern-USP der eigenen Dienstleistung so auf den Punkt zu bringen, dass er den Nerv der Zielgruppe trifft und nicht dir selber gefällt, weil das ist so ein bisschen einer der Punkte. Wir fallen schnell in diese Falle hinein, dass wir sagen, okay, uns gefällt das eigentlich ganz gut, was wir da so gemacht haben, aber am Ende des Tages gibt's ja diese rare Spezies, die sich Kunde nennt, und der möchte natürlich wissen, dass du seine Probleme und seinen Impact verstehst. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Und der zweite Grund ist, das ist gar nicht so leicht, seine eigene Expertise so auf den Punkt zu bringen, dass die im Kopf deiner Zielgruppe den ersten Platz besetzt. Das ist Übung und da muss man dranbleiben.
Du hast ja so eine eigene Methode dabei entwickelt, die Radar-Methode. Und da hast du schon hunderte Unternehmen begleitet. Was sind denn die wichtigsten Faktoren, die da zum Erfolg führen bei dieser Methode?
Also grundsätzlich Radar heißt Run a Different Race und ist entstanden von zwei Menschen, die mich geprägt haben. Das eine war natürlich Onkel Werner vom Kratzsofa, das andere Reinhard Vogt, der Vorstand von Sartorius, und beide hatten denselben Spruch, der eine auf Deutsch, der auf England: Renne das Rennen nicht schneller, sondern renne ein anderes Rennen. So run a different race. Und so ist Radar entstanden. Und es gibt drei Kernpfeiler, die das ganz gut beschreiben. Das eine ist die strategische Positionierung, wo du tatsächlich herausarbeitest aus Sicht deines ICPs, aus Sicht deiner Zielgruppe, was ist das Entscheidende, was wir machen, um das Problem und den dazugehörigen Impact meines Kunden tatsächlich dauerhaft zu beseitigen. Und der zweite Punkt von Radar ist, sag ich mal, die Discovery an sich, oder viele sagen, das ist das Erstgespräch. Und da gilt es eigentlich darum, nicht zu pitchen, sondern ganz klar herauszufinden, von all den Herausforderungen, die der Kunde hat, welches ist die größte? Und da brechen dann viele ab, und sich dann zu fragen, okay, was ist jetzt die positive Konsequenz und die negative Konsequenz, wenn das Problem A beseitigt oder B noch bestehen bleibt? Mhm. Denn ständig Kopfschmerzen zu haben und nur eine Aspirin zu nehmen, bringt ja nichts. Könnte ja mal sein, dass man mal zum Chiropraktiker geht und der sagt, du, pass auf, die Konsequenz dessen ist, wenn du ständig hier Schmerzmittel nimmst, dass da irgendetwas in die Hose geht. Dritter Punkt ist enorm wichtig, und das ist auch das, was du mit deinen Kunden machst, das ist die Kommunikation. Mhm. Ich sage immer, am Ende gewinnt der, wer besser kommuniziert und besser verkauft als der gesamte Wettbewerb.
Also geht's viel ums Zuhören auch, den Kundenwunsch wirklich raushören. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt in deiner Beratung ist auch neben der Positionierung der Preis. Du sagst auch, ihr müsst höhere Preise erzielen. Wie kriegst du die Leute dazu?
Das fängt ganz, ganz früh schon im Erstkontakt an. Wenn du in ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden gehst und er von vornherein merkt, du, der führt mich durch das Gespräch, der weiß ganz genau, was meine größte Herausforderung ist, und der weiß wirklich, was der Einfluss auf mein Business Case ist. Und wir haben später rausgekriegt, dass mein Business Case sich verändern wird, wenn ich mit Hubert, Gabi, Nikolai, Klaus zusammenarbeite. Und er sagt, das ist so spezifisch, dass ich das Gefühl habe, ich vertraue dem, der kann das, der hat das schon 100 Mal abgeliefert und vor allen Dingen, der wahre Business Case verändert sich. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jemand gerade bei den Preisen sagt, wir haben 10% im Schnitt zu geringe Preise, wir kriegen enormen Druck, dann ist das jetzt mal ein Problem, was beim Geschäftsführer aufläuft. Und irgendwann gibt das ein Cashflow-Problem, irgendwann gibt das ein EBIT-Problem, irgendwann gibt das ein Bonitätsproblem bei der Bank, irgendwann sinkt deine Eigenkapitalquote und das ist der Impact. Und da muss man sich überlegen, was ist der größte Impact, den es gibt? Und sagen, okay, wenn ich das verstanden habe und das ist das Problem und das ist der Impact, wenn wir das jetzt theoretisch ändern können, wollen wir uns das gemeinsam angucken. Und erst dann kommt der Pitch. Das sorgt dafür, dass du ganz früh bereits zeigst, ich bin derjenige, der dein Business Case verstehst, du eigentlich wirklich zum Advisory wirst und dann sagen kannst, und so können wir das Problem und den Impact lösen und beseitigen. Dann hast du die Kompetenz, die anerkannte Kompetenz und dann nimmt man das auch dir ab, dass du höhere Preise durchsetzen kannst.
Jetzt haben wir eine sehr angespannte wirtschaftliche Situation. Ja, wir haben die Kriegsgefahr in Europa. Wir haben immer noch eine relativ hohe Inflation, auch wenn es ein bisschen besser geworden ist. Enorm viele Insolvenzen und viele Branchen, gerade auch Automotive und die ganzen Zulieferer, leiden ja extrem. Wie kann man in so einer Situation überhaupt Preisverhandlungen erfolgreich durchführen?
Das ist eine richtig gute Frage. Und das Spannende ist ja die, wenn wir die Einkäuferperspektive oder die Buying-Center-Perspektive einnehmen, dann wird derjenige immer dann den Preis verhandeln und drücken, wenn er eine Vergleichsbasis hat. Bei Edeka ist das 20 Cent billiger. Bei Rewe und Lidl ist das so. In dem Moment, wo die Vergleichsbasis geschaffen ist, hast du es viel, viel schwieriger, einen hohen Preis durchzusetzen. Wenn im Vorfeld die Fachabteilung sagt, weil ich Kunden im Bereich Automotive habe, und wir wollen aber mit der Firma A zusammenarbeiten, weil die das Problem viel besser löst, dann sagt der Einkäufer, okay, wir verhandeln hier bestimmte Konditionen, Zahlungsziele, wollen vielleicht noch 2 oder 3% Rabatt haben. Und dann kannst du in eine ganz andere Verhandlung gehen, als wenn er sagt, passen Sie auf, Herr Tag, 30% zu teuer, bevor Sie die Preise nicht um 30% zurückholen, machen wir hier gar nichts. Hm. Weil aus der Nummer da rauszukommen, das ist schwer bis fast unmöglich, weil wenn du einmal als der Billigheimer, als der abgestempelt bist, mit dem man das machen kann, hast du es ziemlich versemmelt.
Wenn du jetzt zurückschaust, die letzten 5 Jahre, wir hatten Covid, wir hatten den Angriff Russlands auf die Ukraine. Was hat das verändert?
Also grundsätzlich, Covid hat uns allen die, sag ich mal, die Zoom-Calls, die Teams-Calls und das tatsächliche Online-Marketing verpasst. Vielen wollten das gar nicht. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir alle zu Hause geblieben sind. Mhm. Weil der Kunde sagte, nee, hier kommt keiner rein. Und Maskenverbot, zum Teil konnten wir gar nicht mal einkaufen gehen. Und das hat dazu geführt, dass viel in diesem Bereich geblieben ist. Und Covid und Krieg sind allerdings vorbei. Der Preisdruck ist da, der wirtschaftliche Druck ist da. Und jetzt öffnet er sich langsam wieder. So ist immer mehr Messen. Menschen werden offline wieder tätig. Das hat eine positive Seite. Es hat aber auch eine negative Seite, weil viele Unternehmen sich daran gewöhnt haben, den Nikolai muss ich jetzt nicht mehr persönlich treffen. Ich bin so von seinen Videos überzeugt. Ich finde das so gut, was der macht. Ich buche mir jetzt einen Beratungslink bei dem und dann will ich mit dem zusammenarbeiten. Das heißt, da gibt es ja Studien, dass bis zu 70% der Entscheidung getroffen ist, bevor es zum ersten Call oder bis zum ersten Videocall kommt. Mhm. Hat eine positive und negative Seite. Wie siehst du das denn? Was hat dir denn Corona beschert?
Ja, für uns war es im Beratungsbusiness nach 3 Monaten Schockstarre, dann der sensationelle Lauf von 18, 20 Monaten mit extrem viel Online-Angebot. Wir haben das schon 2016 angeboten, wollte fast keiner haben. Ganz wenige Anbieter haben das wahrgenommen. Und dann haben wir sehr, sehr viel gemacht, haben hier in diesem Studio eben das Studio ausgebaut, eingerichtet, haben sehr, sehr viel Trainings gemacht, vor allen Dingen auch international sehr viel ausgebaut. Und dann so 2022 ging das wieder zurück, weil die Leute wollten sich dann beim Training auch wirklich austauschen mit richtigen Personen. Und dann hat es wieder die Gegenbewegung gegeben. Und heute ist online deutlich mehr natürlich als vor der Pandemie, aber vielleicht noch ein Drittel von dem, was es 2021 war.
Okay, also ich überlege gerade, wenn es größere Unternehmen sind, ist der Kick-Off-Workshop oft beim Kunden, weil ich muss einmal die DNA einatmen. Ja. Dann siehst du, wer im Prozess beteiligt ist. Du kriegst ein Gefühl, du läufst einmal durch die Produktion, du läufst einmal durch die Büros, atmest das einmal ein und sagst, okay, kriege ich ganz gut hin. Und dann gehen die weiteren Schritte auch viel, viel leichter, weil am Ende des Tages, ja, das, was du machst und das, was ich mache, ist ja eine sehr kommunikative, ja, Dienstleistung. Das hat ja mit Schrauben, Bohren und Nageln nichts zu tun. Wenn ich das anbieten würde, könnte ich meine Bude zumachen. Ja, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Und das ist, glaube ich, dann ganz, ganz wichtig, dass man auf Augenhöhe und auf Flughöhe mal so das Unternehmen einfach, ja, kennenlernt. Das finde ich gut.
Also das ist bei uns ähnlich. Wir haben heute viel Online-Trainings, die sozusagen als Feedback-Trainings angesetzt sind. Wir haben also ein On-Site-Training, ein Workshop mit den Leuten, meistens initial einen ganzen Tag, bei Vorständen oft auch nur einen halben Tag, weil es mehr nicht geht, und haben dann so in 2, 4, 6 Wochen nochmal so 2 Stunden online hinterher. Dann funktioniert es online auch sehr gut, weil man sich schon mal beschnuppert hat, ja, weil man auch den anderen ein bisschen mehr versteht, den mal gerochen hat. Und dann geht es viel, viel besser, als wenn man online startet.
Absolut. Und ich glaube, das ist für die vertrauensbildende Maßnahme absolut gut, sich einmal in die Augen geschaut zu haben. Und es ist ja so, ganz oft ergeben sich viele andere Themen. Und er sagt, okay, ja, wo wir gerade mal darüber reden, haben sich das mal angeguckt, haben sie das gerade gesehen? Ja, das war irgendwie, hat ein Kunde und dann mal von uns gemacht und dann zack, kommst du ins Gespräch und entdeckst oft irgendwo eine vertriebliche Kellerleiche und sagt, ups, wo kommt die denn plötzlich her? Und am Ende des Tages geht es eigentlich darum, du musst es wirklich schaffen, in den Kopf deines Kunden hineinzuschauen. Was ist der wahre Beweggrund, dass er das Problem hat? Und ich finde, das macht Vertrieb so unfassbar spannend.
Inwiefern hat diese Erwartungshaltung der Unternehmen oder der Kunden an Kommunikation und Vertrieb in den letzten Jahren zugenommen? Hast du da eine Veränderung gespürt?
Ja, also LinkedIn ist nicht ganz unschuldig. Ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich denke mal, dadurch, dass gut 70% der Entscheidungen online und digital getroffen werden, gibt es jetzt natürlich die Notwendigkeit, draußen auch Flagge zu zeigen. Und ich glaube, dieses Thema Flagge zeigen ist ganz enorm wichtig geworden. Und ich glaube, wer das heute nicht macht, der begeht einen riesen strategischen, operativen Fehler, weil er einfach nicht versteht, dass es auch Menschen gibt, die wollen das so. Ob wir beide das jetzt mögen oder nicht, LinkedIn hat uns eine Möglichkeit beschert, die können wir sagen, das finden wir alles ganz schrecklich und fürchterlich. Oder ich sage immer, wir lassen uns drauf ein und sind froh, dass wir die Möglichkeit kriegen.
Was sind denn aktuell in der wirtschaftlichen Situation heute die größten Herausforderungen für die Unternehmen, die du betreust?
Also das eine ist, sage ich mal, tatsächlich die Annahmequote der Angebote hochzukriegen. Die liegt, also ich kann jetzt keine Namen nennen, aber die liegt im Branchenschnitt dessen über alle Branchen hinweg, was ich betreue, bei 25-30%. Das bedeutet, 60-70% der Angebote, die geschrieben werden, sind für die Katz. Die enden mit einem Null. Aber der Aufwand, der Arbeit, die da reingeht, ist ja die gleiche als für den, den du bekommen hast. Das bedeutet, das ist einer der Challenges. Dann die Austauschbarkeit im Wettbewerb. SaaS und IT stehen vor einem nie dagewesenen Wettbewerbsdruck. Warum? Weil extrem viele Leute auch im KI-Zeitalter sagen, mach mich selbstständig, mach eine Agentur auf. Ich habe hier eine Dienstleistung und die pitchen alle gegeneinander. Und ich sage immer, es gibt bald mehr SaaS- und IT-Unternehmen als Kunden. So, und da ist der Wettbewerb mit im Maschinenbau und Automotive am aggressivsten und am größten. Und dadurch entsteht natürlich auch der Preisdruck. Trotzdem, an der Stelle ist es so unfassbar wichtig, dass diese Unternehmen verstehen, der Spaß beginnt in der Discovery ganz vorne. Und der Pitch muss im ersten Gespräch zu Hause bleiben. Weil kein Mensch interessiert sich für mein Unternehmen. Mhm. Die Menschen interessieren sich für ihren Business Case. Der Vorstand sagt, wenn ich mit Nikolai gearbeitet habe, kriege ich meine Communication Skills auf das Niveau, ist die Nervosität weg, kann ich vor der Kamera sprechen, you name it, du weißt es noch viel besser als ich. Und die stellen sich diese Frage und dann musst du liefern. Mhm.
Du hast gerade die Angebotssituation angesprochen. Viele Angebote enden im Nichts. Aber hilft jetzt die KI nicht auch, diese Angebote zu erstellen und optimal an die Kunden anzupassen? Kriegt man da nicht auch eine große Arbeitserleichterung auf der anderen Seite?
Ja, also KI steht nach wie vor auch in den Agents noch am Anfang. Es wird ja LinkedIn, du siehst ja den ganzen Tag nur noch Beiträge zu KI-Agents. Die Frage ist immer, was schafft der Agent tatsächlich, was der Mensch nicht kann? Und wo kann er den Prozess vereinfachen? Das Problem ist nicht, oder die Herausforderung ist nicht, das Angebot zu schreiben. Das kann man durchaus vereinfachen. Die Frage ist, was steht in dem Angebot drin, dass Nikolai sagt, ich fühle mich total abgeholt. Das ist genau das, was wir besprochen haben. Und das kriegt die KI ja gar nicht hin im ersten Schritt, weil du am Telefon, im Meeting vor Ort oder im Zoom oder Teams Call zunächst einmal qualifizieren musst, was genau ist das Problem, was ist der Impact. Und hier, du siehst das nicht vor meinem Board, liegt so ein riesen Schreibtischunterlage mit einem kompletten Discovery-Prozess, mit dem ich durch den Kunden durchgehe. Und je besser dieser Prozess ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Sweet Spot treffe und den Auftrag kriege. Dabei kann die KI mir nur bedingt helfen. Mhm.
Wichtig ist bei dem Thema wahrscheinlich auch das Thema Storytelling.
Oh ja.
Wie verkaufe ich die Geschichte? Mhm. Was sind deine Erfahrungen damit mit Storytelling und wie setzt du im Vertrieb Storytelling ein?
Also ich glaube, weniges gibt es, was wichtiger ist. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ist die Geschichte, ob es eine für den Vorstand, für deine Kunden oder für meine Kunden ist wichtig. In dem Moment, wo ich dem Kunden zeige, wie ich zu der Expertise gekommen bin, die ihm dabei hilft, in dem Moment, wo ich meine eigene Geschichte als Klaus Tarrach pitche oder danach gefragt werde, darf die gerne einem bestimmten Storyboard folgen. Wenn wir mit unseren Kumpels am Lagerfeuer sitzen und Würstchen grillen, erzählen wir uns den ganzen Abend Geschichten.
Ja.
Wenn wir in den Business-Modus schalten, hat uns irgendeiner mal erzählt, Geschichten sind nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Nur eine Geschichte zu erzählen, bevor du danach gefragt wirst, das ist eine ganz andere Kiste. Ja? Und ich erzähle manchmal eine Geschichte, wie ich da oben auf der Brücke gesessen habe in Island und beschlossen habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Das ist dann eine Story, die ich erzähle, wenn ich danach gefragt werde.
Anderes Stichwort, was auch eine hohe Bedeutung jetzt in den Trainings auch hat, ist das Thema emotionale Intelligenz.
Oh ja.
Welche Erfahrung hast du damit?
Ich sage mal, das Ganze hat zwei Seiten. Der entscheidende Punkt ist, kann ich und will ich mich in den Gegenüber hineindenken und bin ich authentisch und habe ich sage mal, professionelle Emotionalität, die den anderen abholt und begeistert? Wenn ich wie ein Trauerredner aus den 70er Jahren vor einem potenziellen Kunden stehe und der sich überlegt, oh, wie kriege ich die nächsten 20 Minuten bloß hin, das Meeting vorzeitig beenden und sonst was, darfst du dich nicht wundern. Aber Sales heißt, Vertrieb heißt immer auch Begeisterung. Und in dem Moment, wo das, ich rede jetzt nur von mir und meinen Kunden, wenn wir morgens aufstehen und Bock darauf haben, was wir machen, dann kannst du andere Menschen anstecken. Aber wenn ich wie so einen Schluck Wasser in der Kurve da hocke und sage, ich wollte mal nachfragen, ob sie unser Angebot schon gelesen haben, ja nicht, ja, ich rufe da mal in 2 Wochen wieder an, ne? Klick aufgelegt. Und da heißt es ganz einfach, frag dich mal selber, was dich antreibt. Wenn du mich fragst, Klaus, hättest du Lust, ein Produktionsunternehmen technisch zu optimieren? So schnell siehst du gar nicht, wie ich wegrenne, ich kann es nämlich nicht.
Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Rolle als CEO, da geht es ja auch darum, Menschen zu begeistern. Aber hat es nicht auch Grenzen, weil es ist ja auch ein großer Aufwand. Ja? Wie weit kann ich auf den Einzelnen eingehen und wie weit muss ich auch einfach in die Struktur, mich auf die Struktur verlassen, dass sozusagen auch der Erfolgsdruck nach unten durchgegeben wird?
Grenzgenial, gute Frage. Kann ich nicht anders sagen, weil das ist eine der entscheidenden Voraussetzungen, ob Unternehmen untergehen oder überleben. Und das kann ich auch begründen, denn du musst es als CEO nicht alleine machen. Eine klare Position und eine klare Kommunikation als CEO zu haben, und dann ist die Frage, wie liebt dein Management das, auf was ihr euch geeinigt habt, was machbar ist. Denn du wirst es alleine nicht schaffen. Du bist ja nicht der Abschleppwagen deines Unternehmens, sondern ich habe immer gesagt, schaffe ein Team von absoluten Profis um dich herum, die im Zweifelsfall noch viel besser sind als du selber, die emotional aufgeladen sind, die Bock darauf haben, die an sich glauben, und mach die Reise mit denen gemeinsam. Und dann kriegst du das auch in eine Organisation transportiert. Klar ist das ein Challenge, wenn einer 30.000 Mann in seinem Unternehmen hat und du hast 500, ist das ein großer Unterschied. Trotzdem wirst du nicht schaffen, mit jedem zu sprechen. Dann brauchst du 2 Jahre dafür oder 1 Jahr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Schaffe Strukturen, die die Emotionalität und auch diese Aufgabe und Vision nach unten transportieren. Und in dem Zusammenhang gibt es so ein Wort, ich nenne das immer the massive transformational purpose. Gibt es den überhaupt und glaubt die Mannschaft daran, glaubt die Führungsriege daran und kann sie das transportieren? Und das ist wie beim Fußball. Wenn einer von 11 einen schlechten Tag hat, wird es schon schwierig. Die müssen da alle dran glauben.
Lass nochmal zurückgehen zum Kunden, weil was ganz häufig gefragt wird, wie gehe ich denn mit diesen Kundeneinwänden um? Ist zu teuer, kann ich nicht leisten, hätte ich ja gerne, aber...
Ja, Einwände habe ich früher gedacht. Also bevor ich zu meinem lieben Onkel Werner kam, habe ich gedacht, Einwände sind irgendwie nur Flicken. Da hast du irgendwas falsch gemacht, irgendwas fehlt. Heute würde ich sagen, du kannst es gar nicht verhindern, dass der ein oder andere Einwand irgendwann in deinem Vertriebsprozess kommt. Und der Einwand ist nichts anderes als, wie im Lateinischen, die Invitatio ad Offerendum, eine Aufforderung, ein Angebot abzugeben. Das heißt, er sagt, ist zu teuer, du nimmst das Ganze auf und sagst, danke, dass ich das verstehe, lass uns das direkt klären. Und danke, ich verstehe das, was meinst du damit? Oder danke, ich verstehe, lass uns das einmal nochmal kurz anschauen, wo vielleicht die Herausforderung besteht. Oder es gibt ja Unmengen an Dingen, die man machen kann. Und Einwandbehandlung, die so ein bisschen verschrien ist auf LinkedIn und Social Media, heißt einfach nur, du musst closen, closen, closen und alles aus dem Weg räumen, was dazwischen steht. Echte Einwandbehandlung, sage ich, ist die kommunikative Königsdisziplin. Und ich habe sogar ein kleines eigenes Buch geschrieben aus meinen Mitschriften von meinem lieben Onkel. Ich habe es aber nicht veröffentlicht und habe mir das alles mal digitalisiert und stelle das in Verbindung mit KI auch meinen Kunden zur Verfügung, dass sie selbst Einwandbehandlung üben können. Weil stell dir vor, jemand sagt, Nicolau, boah, total super. Ich verstehe das, den Wert deiner Dienstleistung, aber ich habe hier noch 1-2 Fragen. Ja? Und du beantwortest diese Fragen und die Einwände sind alle weg, dann ist dein Angebot hinterher doppelt so stark wie vorher. Mhm. Weil er immer mehr an deine Dienstleistung glaubt. Und sagt, Mensch, der hat total recht, mit dem möchte ich jetzt wirklich gerne zusammenarbeiten. Und deswegen sage ich immer, auch wenn es verrückt klingt, sei dankbar für jeden Einwand, den du bekommst. Und wenn du es gut machst, verwandelst du ihn in ein Verkaufsargument.
Jetzt musst du aber unsere Zuschauer nochmal abholen. Wer ist der Onkel Werner und wie bist du zu ihm gekommen?
Es ist mein Patenonkel und ich habe mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. In einer meiner ersten Vertriebspositionen bin ich gnadenlos gescheitert. Ich habe es einfach Vertrieb nicht verstanden. Und dann haben wir gesagt, alles klar, jeden Sonntag ab aufs Kratzsofa, Gelsenkirchener Barock, kratzendes Sofa hatten wir zu Hause auch. Und habe ich zugehört und hat mir erklärt, worauf es ankommt. Anzug, Krawatte, geschniegelt und gebügelt. Und gestern habe ich noch mit ihm gesprochen und hat er gesagt, und der Klausewitz, wie läuft es? Und als wäre es wie gestern gewesen. Das habe ich aufgesogen und ich habe dann relativ früh angefangen, mich an Menschen zu hängen, die extrem erfolgreich waren und habe das aufgesogen wie ein Schwang und habe mir gedacht, es muss doch irgendein Muster geben, was die richtig machen und was du nicht kannst. Und ich bin dann so der Typ Durchdringer. Und wenn ich das will, dann will ich mir das aneignen und dann, das ist natürlich lebenslanges Lernen in Vertrieb. Und so bin ich immer froh, wenn ich Menschen um mich herum habe, von denen ich auch überzeugt bin, die können das um Lichtjahre noch besser und ich sauge das Wissen auf. Und so ist so ein bisschen mein eigener Weg entstanden. Und was ganz ehrlich ist, die größten Fails haben mich am weitesten gebracht, nicht meine größten Gewinne, meine besten Deals, die ich eingetütet habe. An viele kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber wenn ich so richtig auf die Nase gefallen bin, es redet ja keiner über seine Misserfolge auf LinkedIn. Mhm. Ja, alles nur oft die shiny Welt, die gezeigt wird. Für jeden, der das hier hört, ist, ich glaube, ich bin öfters gescheitert, als dass ich Erfolg gehabt habe. Und ich glaube, das hat mich dazu gemacht, was ich heute bin, indem ich morgens mit einem Lächeln aufstehe und sage, ich habe einfach Bock auf Vertrieb.
Sag doch mal, lass uns doch mal teilhaben an einem großen Fail, aus dem du was gelernt hast.
Was war ein großer Fail, in dem ich zum Kunden gefahren bin, mit null Vorbereitung, das Jahr 2000, glaube ich, oder 99, und habe einfach gedacht, jetzt verkaufen wir dem einfach mal, was wir so im Angebot haben, und habe die sogenannte Feature-Schlacht eröffnet. Mhm. Und ich habe hier noch eine Präsentation und ich habe hier noch eine PowerPoint und das habe ich noch, einen Katalog kann ich Ihnen auch noch da lassen. Danke fürs Gespräch, Herr Tarach, wir melden uns. Und da hat sie natürlich nie wieder gemeldet und ich habe nachgehakt und da ging auch gar nicht mehr ans Telefon und dann bin ich irgendwann, habe ich gedacht, ach du Scheiße, hier läuft was ganz gewaltig schief. Und dann kommt der Punkt, dann gibst du entweder auf oder sagst dir im Spiegel, das hier ändern wir und wir ändern das sofort. Und da habe ich mich auf die Reise gemacht.
Wie lange hat die Umsetzung dann gedauert?
Läuft bis heute, ganz ehrlich. Es ist lebenslanges Lernen. Ich sitze, was die wenigsten über mich wissen, ist, ich wohne ja hier in der Nähe von Schwerin und jetzt kommt diese Sommersaison. Jeden Morgen Nordic Walken und ich habe Zettel dabei, sowas wie diese hier, die ich mitnehme, wo zum Beispiel, oder wie der hier, ne, wo Abschlusstechniken im Verkauf, wo Einwandbehandlung drauf ist und ich sitze und lese 15, 20 Minuten und abends lese ich wieder. Und wenn ich Dinge aufschnappe und finde, übe ich das. Und ich habe meine eigenen GPTs, die mich trainieren, also die auch mein Sparringspartner sind. Sonst kann ich in diesen Meetings, die ich und Trainings, die ich veranstalte, nicht diese hohe Performance abliefern. Weil ich sage immer, das habe ich von Tiger Woods gelernt. Das habe ich mir genau angeguckt, hat gesagt, it's the amount of dirt you move. Ja. Also wenn du mit dem Golfschläger durch den Rasen haust, es ist nicht der eine gute Schlag, sondern es sind einfach die 10.000, 20.000 Schläge, die du machst, um diesen eigenen Golfschwung zu perfektionieren. Und deswegen, practice makes perfect.
Und lass uns doch nochmal teilhaben, was war so deine erfolgreichste Preisverhandlung und warum warst du da so erfolgreich?
Das ist eigentlich auch eine ganz lustige gewesen, beziehungsweise zum Teil auch schockierend. Das war noch aus Schweden, da wurden wir eingeladen zu einer Preisverhandlung mit 4, 5 Wettbewerbern. Fulminante Villa in Oslo, Bygdøy auf der Halbinsel. Sind wir auch alle eingelaufen, in der Mitte ein riesen Besprechungsraum. Die Wettbewerber alle wie die Hühner auf der Stange in einzelnen Zimmern und ging das dann rum, reihum billig, 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 billig. Irgendwann waren wir dann dran und da habe ich mir überlegt, das Spielchen kannst du jetzt mitmachen oder Spielchen kannst du bleiben lassen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist die teuerste Preispositionierung, die ich Ihnen hier heute vorstellen. Das ist die teuersten Preise, die Sie je gesehen haben, was diesen Tender angeht. Und eins kann ich Ihnen sagen, der Einzige, der mit mehr als 98%iger Lieferfähigkeit das sicherstellt, was Sie in den Tender reingeschrieben haben, sind wir. Und da habe ich die Klappe gehalten. Betretenes Schweigen und dann fingen die Ersten an, mit dem Kopf zu nicken. Ne? Wie meinen Sie das? Und dann habe ich das genau erklärt, weil ich gesagt habe, es gibt immer im LEH Spitzenzeiten, wo man liefern können muss. Wenn nichts los ist, braucht das keiner. Aber wenn Sie liefern müssen, es ging um Papiertragetaschen und vor Ostern und gerade Mittsommer in Schweden der Supermarkt leer ist, findet das keiner lustig. Und dann wissen Sie ganz genau, wer an Ihrer Seite ist und das mit Ihnen durchzieht. Sache war erledigt. Ich habe den Auftrag gekriegt zu meinen Konditionen. Bin ich heute noch stolz drauf.
Da geht es natürlich auch darum, wirklich die Daten und die Zahlen und die Fakten zu kennen.
Ja.
Wie wichtig sind für dich die Arbeit mit Daten und Analysen?
Also ganz klar, du musst, wie du schon sagst, ZDF, du musst Zahlen, Daten, Fakten drauf haben. Du brauchst auch in dem Unternehmen an sich ein CRM-System, was angereichert ist. Das heißt, normales CRM-System reicht so in der Form nicht aus. Du musst die konkreten Daten über den Kunden haben. Der Vertrieb muss wissen, wie er mit dem CRM-System arbeitet, ohne sich zu langweilen. Und du brauchst einfach Kennzahlen über deine Branche. Du brauchst Kennzahlen über deinen Kunden. Du musst genau wissen, du musst seinen Business Case kennen. Wenn ein Kunde in dem Bereich Automotive ist, dann musst du wissen, was der genau macht. Was ist sein Business Case? Warum steht er unter Druck? Welche Vorteile und Nachteile hat seine eigene Produkte- und Dienstleistungsstruktur? Und du musst da reingehen können und sagen, ich bin eigentlich derjenige, der dir als Business Advisory zur Seite steht, weil wir uns dein Business Case so angucken. Und dazu brauchst du natürlich die Zahlen und musst die Zahlen deines Kunden kennen. Und ich sage immer, du musst vom ersten Tag an so tun, als ob du Teil des Unternehmens deines Kunden bist. Mhm. Und der spürt das. genauso mit dieser, sag ich mal, mit dem Spaß und der Freude, wie wir jetzt das Interview führen, genauso gehe ich in meine Gespräche mit meinen Kunden, weil ich einfach Bock habe, dass die vom Good to Great kommen. Ja, dass die einfach heute Umsatz machen, morgen mehr. Heute eine hohe Annahmequote haben, morgen wieder. Und hohe Preise sicher durchsetzen. Und das macht mir einfach einen Riesenspaß, wenn der Geschäftsführer nach 3 Monaten anruft und sagt, Herr Tass, Sie haben mal gesagt, das dauert 90 Tage. Jetzt sind knapp 80 Tage durch. Wir sehen das in unserer BWA. Das funktioniert. Das hätte ich am Anfang nicht für möglich gehalten. Ja, manche Dinge dauern eben ein bisschen Zeit.
Wie können die Unternehmen ihre Value Proposition so kommunizieren, dass sie nicht nur verstanden, sondern auch geglaubt werden? Also, dass sie wirklich überzeugend sind?
Ja, wir haben das, glaube ich, heute schon einmal gehabt. Denk dich in den Kopf deiner Zielgruppe. Für extrem viele Gespräche. Extrem heißt Hunderte. Das heißt, sprech mit so vielen möglichen Menschen aus deiner Kundenliste und aus deiner Zielgruppe wie eben möglich. Du musst herausfinden, was ist der Pain? Du musst herausfinden, was ist der Impact? Was ist die Konsequenz dieses Problems? Was ist das Ziel, wo du eigentlich hin bist? Und welchen Gap gibt's da eigentlich? Ne? Aus der Nikolai-Sprache, die Angst, als zukünftiger Vorstand auf der Bühne zu stehen vor 1000 Mitarbeitern und die Weihnachtsansprache zu halten, bis hin zu Nikolai, super, dass wir zusammengearbeitet haben. Es war der souveränste Auftritt meines Lebens. Und wenn du diesen Gap hast, kannst du mit deiner Kommunikation den Gap adressieren und vor allem die Transformation von A nach B. Und idealerweise habe ich hier, ich habe hier sogar einen Zettel. Der kommt noch aus dem LinkedIn-Training, aus dem Englischen. Trust, Relevance, Proof. Das ist das, was deine Value Proposition eigentlich rüberbringen muss. Kann ich dem vertrauen? Woher weiß der das? Und wer sagt mir, dass das, was er sagt, richtig ist? Und dann kannst du natürlich mit 14, 15 Copywriting-Frameworks kannst du anfangen, an deiner Botschaft und einer Value Prop zu bauen und solltest die dann hinterher mit deiner Zielgruppe auch validieren.
Wahnsinn, jetzt haben wir so viel Input bekommen und diese ganze Begeisterung von dir auch gespürt. Was ist jetzt so abschließend vielleicht der Tipp für dich, für alle Führungskräfte da draußen, die sagen, oh Mann, jetzt haben wir das mindeste 5. Jahr in der Krise. Was kann ich bei meinem Vertrieb und in meiner Kommunikation, das hängt ja auch sehr zusammen, heute anfangen zu ändern, damit ich wieder eine grüne Zahl sehe,
ja? Ja, das Erste ist, glaube ich, nehmen wir unser eigenes Unternehmen mal aus der Brille raus und setzen uns die Brille des Kunden auf. Führen wir Gespräche mit dem Kunden, in dem es um sein Unternehmen geht, um seinen Business Case geht und tun wir so, als gäbe es nichts anderes als die Aufgabe, den Business Case des Unternehmens so zu verbessern, dass er hinterher sagt, wow, danke, dass wir echt alleine gesprochen haben, danke, dass wir zusammengearbeitet haben. Denn dieser Perspektivenshift, den jeder Golftrainer einnimmt, wenn er sich deinen Schwung anschaut und sich an deine Seite stellt. Ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, dass man diese Perspektive einnimmt. Und das kann ich jedem Vertriebsleiter, Geschäftsführer, Vorstand, Chief Marketing Officer mit auf den Weg geben. Setze dir die Brille des Kunden und des Marktes auf, vergiss mal deine eigenen Befindlichkeiten und verstehe den Business Case deines Kunden. Und wenn du das hast, kannst du daraus wunderbar ableiten, was jetzt die 3 Schritte sind, die du tun kannst, um ihn von A nach B zu bringen.
Super. Allerletzte Frage. Wir haben seit einer Woche eine neue Regierung. Glaubst du, dass es jetzt aufwärts geht und dass es für die deutsche Wirtschaft jetzt besser wird, nachdem dieser Politkrimi jetzt entschieden ist erstmal?
Also ich bin selten jemand, der politische Aussagen macht. Was ich glaube ist, jetzt lass uns die Daumen drücken, dass verstanden worden ist, dass Politik nicht immer nur Politik ist, sondern auch ein Geschäftsmodell und dass dieses Land nur nach vorne kommt, wenn die Unternehmen tatsächlich ans Rollen kommen, Umsatz machen und die Politik anfängt, das wegzunehmen, was die Menschen demotiviert. Denn motiviert sind die deutschen Unternehmen von alleine. Jetzt müssen wir nur den Bremsklotz wegnehmen. Und das, glaube ich, ist so auch die Erwartungshaltung. Und alle, erlaube mir dieses Statement, hauen auf Sir Donald in den USA rum. Aber guck dir mal an, was er businesstechnisch in den letzten, sagen wir mal, 120 Tagen gerissen hat und was da noch aus der Pipeline kommt. Egal wie polarisierend und schwierig das ist. Aber, das hat ein Kumpel von mir gesagt, jetzt ist Tumult in der Hütte. Und wenn Tumult in der Hütte ist, passieren auch positive Dinge. Und wir warten mal ab.
Das heißt, wir bräuchten auch noch ein bisschen mehr Disruption bei uns?
Ich glaube schon. Und denkt ihr immer an die Zollkiste zurück. Und ich sage immer, die erste Zahl ist gesetzt. Jeder kann sich an die 25% erinnern. An die Deals hinterher mit 12, 10, 8%. Darüber wird keiner mehr sprechen. Aber die 25%, die hat er wie einen Pflock eingeschlagen. Und das ist die Zahl, die über allen im Kopf geblieben ist. Mhm. Und dann ging das Zähneklappern los. Und am Ende des Tages hat er einen extrem schlauen sales-technischen Move gemacht. Er hat gesagt, das ist meine Zahl und das ist meine Verhandlungsbasis. An den Tisch müsst ihr kommen. Das ist businesstechnisch großes Kino.
Okay, dann hoffen wir mal, dass dieses große Kino auch in der deutschen Verwaltungsmaschinerie ankommt.
Hoffen wir.
Und dass der Vertrieb in Deutschland vorankommt, die Unternehmen besser laufen. Klaus Tarrach, vielen Dank für deine Expertise, für diesen spannenden Talk. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und wer dich erreichen möchte, findet dich wo unter der Webseite?
Auf www.klaus-tarrach.com oder einfach LinkedIn/Klaus-Tarrach. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dieses Gespräch hat mir richtig Spaß gemacht.
Und ich hoffe, die Zuschauer haben das gemerkt. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Klaus, alles Gute und vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Der DIKT-Experten-Talk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.